Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Noch vor einigen Jahren waren Personalanpassungsmaßnahmen im Rahmen von Unternehmensrestrukturierungen eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es natürlich selten so offen ausgesprochen wurde. Zwischenzeitlich hat sich dieser Bereich jedoch enorm verändert und steht unter ganz anderen Vorzeichen. Die Arbeitswelt ist im Wandel und der Transformationsdruck nimmt aus vielen Richtungen Fahrt auf. Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, bereits laufende und noch anstehende Veränderungen mit Blick auf Nachhaltigkeit, aber auch der Fachkräftemangel, der sich vor dem Hintergrund der rapiden alternden Bevölkerung weiter verschärfen wird, stellen die Beteiligten ebenfalls vor neue Herausforderungen. Wenn es um eine arbeitsrechtliche Restrukturierung geht, dann führt bei größeren Unternehmen in der Regel kein Weg an ihm vorbei. Komplexe Transformations-, Integrations- und Umstrukturierungsprojekte sowie die Harmonisierung von Arbeitsbedingungen gehören zu seinen Spezialthemen. Er gehört zu den besten Arbeitsrechtlern Deutschlands und wir freuen uns, ihn wieder hier bei uns zu Gast zu haben. Wir begrüßen ganz herzlich den Münchner Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Klient Arbeitsrecht, Dr. Burkhard Göpfert. Burkhard, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Gerne, hallo. Ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Ja.
Sehr gerne, Burkhard. Du gehörst als Partner der Kanzlei Klient Arbeitsrecht, einer Edelboutique, wie auf dem Handelsblatt-Jahrestagung neulich formuliert wurde, zu den renommiertesten Arbeitsrechtlern in der Restrukturierungsberatung in Deutschland. Zuletzt warst du unter anderem auf Seiten von Siemens Energy tätig und bist darüber hinaus auch im Zusammenhang mit der Transformation der Braunkohleindustrie in der Lausitz mit involviert. Du bist Lehrbeauftragter an der Universität Passau, Mitherausgeber der ZIP und Autor zahlreicher Fachbeiträge. Wir zeichnen diese Folge am 7.9.2022 und damit 4 Tage nach der Ankündigung umfangreicher Entlastungsmaßnahmen durch die Bundesregierung auf. Welche konkreten Auswirkungen für Unternehmen daraus folgen, ist noch abzuwarten. Da wir uns über viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, haben wir für dich noch einmal unsere 4 berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Jetzt bald seit 20 Jahren. Also Rechtsanwalt bin ich seit 30 Jahren, aber die letzten 20 Jahre und dann ganz konkret auch die letzten 10 Jahre habe ich eigentlich fast nichts anderes mehr gemacht. Ja.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Die Wiederherstellung von sozialem Frieden, nachdem es davor oft sehr viel Aufregung gab und auch eigentlich irrsinnige Momente, wo es auch in Verhandlungen vor einer Stunde noch heiß herging und dann plötzlich eine Lösung da ist. Und wenn man dann auseinandergeht und das Gefühl hat, irgendwie alle geben sich wieder die Hand, das ist ein großer Moment. Und der ist eigentlich bei jeder Restrukturierung am Ende da.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Das ist natürlich schwierig in meinem Gebiet zu sagen, dass man auf Erfolge stolz ist, wenn man natürlich auch dabei ist, wenn Mitarbeiter entlassen werden. Ich glaube, was gut gewesen ist die letzten Jahre, dass wir praktisch ohne betriebsbedingte Kündigungen ausgekommen sind. Ich kann mich kaum an welche erinnern. Und wenn ich einen großen Erfolg für mich bewerten würde, dann gab es mal vor einigen Jahren einen großen Standort in München, der geschlossen werden sollte. Und wir haben das dann geschafft, praktisch in der Karwoche bis Ostern gemeinsam mit der IG Metall und den Betriebsräten eine Lösung hinzubekommen, die das Unternehmen damals gerettet hat, den Standort gerettet hat und von der heute auch noch viele sprechen und sagen, das war damals eigentlich etwas, was jeder für unmöglich gehalten hat.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich würde was ganz anderes machen. Ich würde nicht mehr Rechtsanwalt werden. Ich würde Kunstgeschichte studieren und was daraus machen.
Burkhard, bisher waren Personalkosten bei deutschen Unternehmen regelmäßig der größte Kostenfaktor und standen daher auch sofort im Fokus von Restrukturierungen. Wir erleben ja derzeit den rasanten Anstieg von Energiekosten und Rohstoffpreisen in bisher ungekanntem Ausmaß. Treten jetzt arbeitsrechtliche Restrukturierungen in den Hintergrund?
Nein, überhaupt nicht. Vielleicht muss man auch erstmal sagen, dass es eine Umbewertung gibt bei der Frage, wie man Personal einschätzt. Also es ist in der Tat so, dass es Unternehmen gab, die das als Kosten betrachtet haben. Ich glaube aber, heute wird es eher als Wert betrachtet. Und es, was wir sehen, um das mal an der Stelle zu sagen, ist, dass in einer Vielzahl von Unternehmen der Vorstandsvorsitzende selbst die Verantwortung über das Personalthema übernimmt und auch erkannt hat, welche große Bedeutung das hat. Und also von daher würde ich mal sagen, ist das nicht eine Frage des reinen Kostenthemas. Und natürlich merken wir jetzt heute den Personalmangel überall. Das kann ja jeder nachvollziehen. Müssen einmal durch eine deutsche Innenstadt laufen, steht überall der Zettel, sogar im Taxi ist der Zettel, dass Mitarbeiter gesucht werden. Und also das ist eine völlig neue Welt, in der wir da sind. Da sprechen wir jetzt gleich ausführlich drüber. Und jetzt, klar sind die Energiekosten hoch und alles, aber der wirkliche Tsunami in der deutschen Industrie ist im Moment der absolute Mangel an Menschen. Und da geht es nicht nur um Fachkräfte, jegliche Art von Mensch ist gesucht in Deutschland.
Wir kommen nochmal auf das Thema Fachkräftemangel. Du hast es eben schon gesagt, da kommen wir gleich mal zurück. Bevor wir da ankommen an diesem Thema, vielleicht nochmal die Frage, was sind eigentlich so aktuell aus deiner Sicht die, ich sage mal in Anführungszeichen, angesagten Maßnahmen in der Restrukturierung, der arbeitsrechtlichen Restrukturierung? Was sind so die Dinge, die jetzt im Fokus deiner Arbeit stehen?
Zum einen ist es der Versuch, möglichst gar keine Restrukturierung machen zu müssen. Also wir versuchen eigentlich eher zu vermeiden, dass ein Unternehmen, das hat auch mit medialen und auch sozialen Medien zu tun, ein Unternehmen, das heute darüber berichten muss, dass es Personal abbaut, hat ein Problem und wird auch nicht mehr als Best Employer und so weiter wahrgenommen. Das kann ganz nachhaltige Schwierigkeiten für ein Unternehmen mit sich bringen. Bei Kunden, bei künftigen Mitarbeitern, bei Auszubildenden und so weiter. Gerade wenn sie Leute suchen, ist das vielleicht auch das allerschlechteste Thema. Das heißt, unsere Hauptherausforderung ist zunächst mal zu vermeiden, dass wir überhaupt in dem, was wir machen, über Restrukturierung sprechen müssen. Das Zweite ist, dass wir dann natürlich versuchen, jegliche Art von, sagen wir, Aggressivität oder auch Kündigungen und so weiter aus unserem Arsenal zu verbannen und versuchen, das Ganze mit einvernehmlichen Lösungsmöglichkeiten zu gestalten. Und das Dritte ist, dass wir aber merken, dass es bestimmte Bereiche gibt, gibt es im Grunde zwei Sorten Fälle, wo entweder im Geschäftsmodell das so nicht mehr restrukturierbar ist und deswegen das Geschäftsmodell aufgespalten werden muss. Das sieht man zurzeit praktisch jeden Tag, wenn man in die Zeitung schaut, dass es sozusagen ein Future-Business und ein Legacy-Business gibt. Das nennen wir Carve-Out. Das beschäftigt uns sehr. Und das Zweite ist, dass wir auch Unternehmen haben, die sich zu Tode restrukturiert haben. Und die merken, dass diese ganzen Instrumente jetzt auch nicht mehr so richtig funktionieren und sich fragen, was machen wir denn jetzt? Das sind die schwierigeren Fälle. Das sind eigentlich die Fälle, wo wir auch leider zwischenzeitlich, in den letzten Wochen auch wieder über das fast unbekannt gewordene Instrument der betriebsbedingten Kündigung sprechen müssen.
Wie restrukturiert man sich zu Tode?
Indem man jedes Jahr eine neue Ankündigung macht und jedes Jahr über Jahre hinweg immer wieder sagt, jetzt müssen wir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Die Arbeitnehmervertreter bemängeln dann aus meiner Sicht auch zu Recht, dass da jegliches Licht am Ende des Tunnels fehlt, die Perspektive für die Mitarbeiter. Und das hat Auswirkungen auf die Haltung von Menschen. Ja, das ist kein wirklicher Place to be. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich suche zurzeit händeringend nach Menschen, dann muss ich auch mir klar werden, dass ich über meine Form der Transformation Perspektive schaffen muss. Und dann sind bestimmte Begrifflichkeiten, die wir noch vor ein, zwei Jahren ständig verwendet haben, können jetzt schon auch eher Richtung Tabu gehen.
Ja. Burkhard, du bist bei großen Umbaumaßnahmen an Bord. Da vielleicht auch die Frage, was tun Unternehmen, um eben gerade, du sagtest es, es mangelt überall an Fachkräften. Was tun die Unternehmen? Und vielleicht so ein bisschen noch zur Seite geschaut Richtung Politik. Das wenig mit Jura zu tun hat, aber wie kann die Politik überhaupt jetzt noch unterstützen oder haben wir das völlig verschlafen?
Naja, die Politik unterstützt meines Erachtens schon jetzt viel, weil wir haben ja ein endlos fortgesetztes Kurzarbeitsprogramm und wenn wir das nicht gehabt hätten in den letzten Jahren und das geht bis heute, dann sähe es hier völlig anders aus. Also wir haben dieses Problem des Personalabbaus weitgehend sozialisiert in den letzten 1 bis 2 Jahren und muss man ja mal sagen. Also deswegen kann man nicht sagen, die Politik tut nichts. Die Politik hat darüber hinaus Instrumente im Bereich der Qualifizierungsförderung und sowas zur Verfügung gestellt. Ob die jetzt alle so durchschlagend sind, ist eine andere Frage. Aber also da würde ich mal sagen, müssen wir jetzt nicht sagen, die tun nichts. Was wir, glaube ich, um den Eingang der Frage zu beantworten, eher sehen, ist, dass Unternehmen sehr viel tun. Wir werden gleich auch nochmal ausführlicher darüber sprechen, dass natürlich sich die Frage, mein Geschäftsmodell in Frage zu stellen, das ist heute viel gängiger als noch vor 5 Jahren. Auch die Frage zu handeln, um mein Geschäftsmodell auf die richtigen Füße zu stellen, ist natürlich auch aufgrund von zunehmenden Refinanzierungsthemen ein großes Thema geworden. Und auch die Bereitschaft, mit Arbeitnehmervertretern in die Diskussion über Geschäftsmodelle, über Zukunftsfähigkeit, Zukunftstarifverträge, Zukunftsvereinbarungen zu sprechen. Die ist da. Und dann haben wir noch 2 weitere Dinge, die Unternehmen tun. Das eine ist, wir haben längst nicht mehr nur den Blick auf die Mitarbeiter, die das Unternehmen dann vielleicht doch verlassen müssen, sondern vor allem auch auf die, die bleiben. Das ganze Thema Requalifizierung ist ja in den, auch im Mittelstand, aber auch in den Großunternehmen ein Riesenthema. Und da werden viele Themen, also viele Programme aufgelegt, ob die alle dann erfolgreich sind, ist eine andere Frage, aber da ist ein richtiger Wandel im Denken. Und das Zweite ist, in den ganz großen Maßnahmen schauen wir uns die Regionen an. Nicht? Also es gibt praktisch keine von den großen Maßnahmen, wie Sie es auch genannt haben, ohne dass man auch fragt, welche Förderungsmöglichkeiten müssen wir in der Region eröffnen, welche Ersatzarbeitsplätze müssen wir vielleicht auch zentralisiert erfassen, sammeln, vergeben, neue Industrie ansiedeln, mit Universitäten, Fachhochschulen und so weiter zusammenarbeiten. Also das hat begonnen bei der Werkstilllegung von Opel in Bochum, wo eine Ruhrinitiative geschaffen wurde. Und Sie werden auch in nächster Zeit für andere Themen vergleichbare große Initiativen sehen. Sie haben ja eines meiner derzeitigen Mandate angesprochen in der Lausitz. Und das ist natürlich da auch eine Diskussion.
Burkhard, ist das sozusagen die neue Partnerschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die vielleicht auch so ein bisschen erzwungen ist durch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel, dass man da also viel mehr aufeinander zugeht und gar nicht mehr diese konfrontative Auseinandersetzung hat?
Wir hatten die konfrontative Auseinandersetzung in Deutschland nie. Das, was wir in Deutschland machen, war immer harmlos im Vergleich zu anderen Ländern. Also das muss man mal sehen. Also wir haben ein unglaublich konsensuales Modell. Und das bisschen, was wir dann an Auseinandersetzung haben, das ist auch notwendig. Wir hören sehr oft von Gewerkschaften, die sagen, jetzt müsst ihr auch mal irgendwie was fordern, was wir dann auch ablehnen können, weil wie sollen wir sonst unseren Mitgliedern erklären, dass sie einen Beitrag zahlen sollen? Also kommt doch nicht gleich mit Lösungen, kommt doch erstmal mit was, irgendwas, was wir auch ablehnen können. Also das ist schon ein sehr konsensuales Modell. Ja, und dann ist es so, dass wir natürlich auch einen Generationswechsel haben. Ich würde fast sagen, dass es vielleicht auch in der nächsten Generation vielleicht weniger Menschen gibt, die das Konsensuale so pflegen, wie das in der derzeitig noch aktiven und gestaltenden Generation der Fall ist, sondern dass auf beiden Seiten da durchaus auch mehr Kampfeswille wieder kommt, will das ganz vorsichtig formulieren. Das muss vielleicht auch mal zwischendurch wieder sein, weil wir haben jetzt, wenn Sie das Thema Inflation anschauen, natürlich auch wirklich wieder Themen, die wir jahrzehntelang nicht, gefühlt nicht mehr hatten. Nämlich die Frage, ob die Lohnentwicklung mit der Preisentwicklung standhält oder nicht. Das ist das Lebenselixier der Gewerkschaftsarbeit.
Und das rückt ja, wenn ich da gerade, das rückt ja jetzt auch wieder in den Vordergrund. Ne? Also gerade das Thema Preissteigerung, alle haben Angst, dass sie das Geld nicht mehr reicht, sozusagen. Das wird doch jetzt schon auch wieder mehr ein Thema werden, denke ich.
Ja, klar. Ja, natürlich. Das ist ja auch für manche Organisationen auch ein Rettungsanker, weil die sonst in die Bedeutungslosigkeit gewandert wären demnächst, nicht? Aber die also gar keine Themen mehr gefunden haben, ehrlich gesagt. Aber das ist ja ein gesellschaftliches Problem, das wir nicht nur auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen lösen können. Teuerung können wir nicht nur auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen lösen. Und ich glaube, wenn ich da mal eine Flughöhe drüber gehen darf, dann geht es eigentlich in der Arbeit, die wir machen, gerade auch in den großen Projekten, am Ende immer um die Aufrechterhaltung von sozialem Frieden. Der ganze Wohlstand, den wir in Deutschland haben, beruht darauf, dass wir es eben nie zum vollständigen Konflikt kommen lassen, sondern am Ende Leben und Leben lassen bei uns zur Grundlage des Zusammenlebens gehört. Soziale Marktwirtschaft. Und dieses Thema, was jetzt ja auch überall diskutiert wird, sozialer Frieden, teilweise aus meiner Sicht auch völlig unverantwortlich diskutiert wird, wenn ich da auf den einen oder anderen Bundesminister schaue, dann ist es so, dass der natürlich labil ist. Und das ist schon eine hohe Sensibilität aller Beteiligten. Und wir werden das jetzt auch erleben in diesem jetzt anstehenden Tarifkonflikt, der ja jetzt schon durch die Leistungen der Bundesregierung abgefedert werden soll, konzertierte Aktionen, die aufgerufen wurde. Also alle Verantwortlichen sind sich da sehr bewusst, mit welchem schwierigen Thema sie da umgehen müssen, wenn es um das Managen von Preissteigerung und dem gleichzeitigen Nicht-Abkoppeln der Löhne hantieren müssen. Und das ist aber ein volkswirtschaftliches Problem. Wenn ich es richtig verstanden habe, lernt das jeder Volkswirt im ersten Semester. Und da werden Sie hoffentlich dann auch gute Volkswirte haben, die den Herrschaften erklären und deinen Damen erklären, wie man das clever löst.
Burat, du hast es vorhin angesprochen, es sind die Unternehmen selbst, die ihre Geschäftsmodelle hinterfragt haben und hinterfragen. Das natürlich vor dem Eindruck von Digitalisierung und der sich verändernden Arbeitswelt. Jetzt kommt ja aber, du hast es eben gesagt, was völlig Neues hinzu, nämlich der immense Kostendruck, der rapide steigt. Werden die Maßnahmen, die man sich im Zusammenhang mit seinem Geschäftsmodell stellt, jetzt konterkariert? Kannst du als Arbeitsrechtler dann auch Schritt halten und sagen, Moment, wir haben früher eigentlich auf eine ganz langsame Entwicklung in der Transformation schauen können, konnten Maßnahmen behutsam vorbereiten und umsetzen und jetzt auf einmal kommt hier ja eine Welle über uns herüber von der Kostenseite, wo wir schauen müssen, dass wir das überhaupt in Einklang bringen können mit unseren Maßnahmen, mit unseren Instrumenten, die wir haben.
Also ein Beispiel, das jetzt gerade gewesen ist, ist ja ein Hersteller von Toilettenpapier, ist ja in die Insolvenz gegangen, also ins Schutzschirmverfahren oder die Eigenverwaltung. Und das ist ja deswegen interessant, weil jeder von uns kennt dieses Toilettenpapier. Das ist sozusagen der Rolls-Royce unter den Toilettenpapieren. Ja? Und es ist doch interessant, dass natürlich derjenige, der im oberen Marktsegment sich bislang gut positioniert hat, auch der Erste ist, der in einer solchen Preissteigerungssituation ein Problem bekommt, während derjenige, der vielleicht im No-Name-Segment ist, lustig weiter überlebt, weil er beim Rewe und wie die alle heißen, im unteren Regalfach zwar ist, aber das ist genau das, was die Leute nehmen, wenn sie jeden Euro sparen. Ja? Und dann kratzt das halt ein bisschen mehr, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber dann ist es halt ein Beitrag zur Krisenbewältigung. Ich bringe das Beispiel ganz bewusst, weil das Folgendes zeigt. Das zeigt zwei Dinge. Das eine, es kann brutal schnell gehen. Wenn man das gelesen hat, dann ging das dort unglaublich schnell. Ja, dass einfach die Zahlungen nicht mehr möglich waren. Und das zweite ist, wenn ich heute mit Unternehmen darüber spreche, dann setze ich mich immer in den Schuh des oder der Vorsitzenden des Aufsichtsrats und sage, ich sehe jetzt riesige Risikoparameter auf uns zukommen. Ja, also Fachkräftemangel, Kostensteigerung, Energiepreise, so. Und jetzt muss ich ja meiner Geschäftsleitung sagen, ich will von euch einen Plan. Ja? Und der Plan kann ja nicht einfach nur hektisches Krisenmanagement sein, sondern was ich erwarte, ist einen strategischen Plan. Da würde ich heute als erstes sagen, ich erwarte eine Digitalisierungsstrategie, die innerhalb eines Jahres unseren Digitalisierungsanteil mal gerne um 30% steigert, weil das ist nämlich genau die Lösung des Thema Fachkräftemangels, wird eine massive Steigerung der Digitalisierung sein. Und ich war gerade in Hannover in einem Restaurant, da habe ich da mein Essen mit so einem Code da ausgesucht oder mein Kaffee, was ich da hatte. Und dann ist ein Roboter angefahren gekommen und hat mir das gebracht. Ja? Digitalisierung muss jetzt ganz schnell gehen. Und da kann man nicht ein Jahr warten. Und der Erste, der so ein Restaurant hat, hat seine Kostenbasis völlig verändert und kann vielleicht überleben. So, das ist nur ein kleines Beispiel, aber das zeigt, das ist ein massiver Digitalisierungsdruck auf der einen Seite. Und dann muss man das Ganze natürlich auch als eine Riesenchance begreifen. Weil, nehmen Sie mal ein anderes Beispiel. Jetzt hat gerade in Bremen ein Stahlwerk gesagt, dass sie eine Hütte schließen. Wer weiß, also, dass man so einen Hochofen, wenn man den einmal runterfährt, den kannst du nie mehr hochfahren. Wenn die das letztes Jahr verkündet hätte, hätte es da wahrscheinlich da oben einen Riesenrabatz gegeben, ne? Weil also wäre den Anfängen und so weiter und Stahlwerk und ich weiß nicht was. Und gleichzeitig, wenn man jetzt drauf schaut, da passiert überhaupt nichts. Gleichzeitig werden die vielleicht die Ersten sein, die auf sogenannten grünen Stahl umstellen. Wer sagt denn, dass sie das nicht parallel machen? Und damit dieses Krisenszenario geschickt nutzen, vielleicht überinterpretiere ich das auch, aber es ist ein gutes Beispiel. Geschickt nutzen, indem sie sagen, jetzt ist der Moment, wo ich sage, ich mache jetzt die Dinge, die einfach auch längst hätten sein müssen, weil ich mich jetzt gleich strategisch richtig aufstelle. Und wer das als erstes macht, und nicht nur wieder denkt, naja, das ist jetzt mal, vielleicht wird es im Winter mal das Gas teurer und dann, das wird bei uns über Jahre hinweg ein Dauerzustand sein, dass Energie teuer ist. Es wird über Jahrzehnte ein Dauerzustand sein, dass wir zu wenig Menschen haben. Das wird sich nie mehr ändern. Es sei denn, wir kriegen jetzt alle ganz viele Kinder und selbst dann ändert sich es erst in 20 Jahren wieder. Ja? Und deswegen, wer jetzt begreift, dass das zu einem sofortigen strategischen Umdenken führen muss, mit einer massiven Digitalisierungsstrategie, der wird der Erste sein, der da mit einem gestärkten Geschäftsmodell hinten rauskommt. Wie das Café mit dem Roboter, der mir was zu trinken gebracht hat.
Was hat das für Auswirkungen auf das Arbeitsrecht? Also wird das überhaupt noch diese Bedeutung haben, die es bisher hat? Oder musst du dich zukünftig mit
Naja.
Robotern beschäftigen?
Ja, also wir beschäftigen uns schon auch mit der Frage, wie das ist, wenn es Atomare gibt und was da das kommt gerade aus einer Diskussion, wo es um Diskriminierungsrecht im Mega-Universe geht oder wie das Meta-Universe geht. Aber das sind natürlich nicht Themen, von denen wir als Arbeitsrechtler leben können. Ja, wir haben nach wie vor, wir beschäftigen Millionen Menschen in der deutschen Industrie und die haben arbeitsrechtliche Fragen und das wird es jetzt auch die nächsten Jahre weitergeben. Wir beschäftigen uns viel mehr mit Fragen der Personalentwicklung, Qualifizierung, Talentmanagement, Vergütungsentwicklung, Anreizsysteme. Das sind die Themen, die die Zukunft des Arbeitsrechts sind. Personalabbau wird noch ein bisschen dazugehören, aber nicht mehr sehr lange. Und dann werden wir uns aber. Also um die Mitarbeiter, die bei uns noch arbeiten und auch die wir für unser Land gewinnen wollen, dass sie aus dem Ausland zu uns kommen, müssen wir uns beim Thema Talentmanagement, Personalentwicklung und Vergütungsentwicklung viel abschauen von anderen Ländern und viel dazu lernen und viel machen. Also da wird uns die Arbeit nicht ausgehen.
Burkhard, du hast die Digitalisierung angesprochen und ja damit auch den Wandel in der Arbeitswelt, dass also viel weniger Menschen sozusagen tätig sein werden. Und damit natürlich findet doch letztlich mittelfristig eine Entkopplung statt. Wir wissen, an der Arbeit hängt vieles. Die Arbeit bildet die Grundlage für Beiträge, Steuern, Abgaben. Wie sehen die Unternehmen das? Setzt langsam ein Umdenken ein, dass man vielleicht den Fokus verschieben muss Richtung Produktivität als Anker für diese Themen, weil die Arbeit weiter zu belasten, ich nehme jetzt mal bewusst die Position eines Arbeitnehmers ein, macht doch mittelfristig in unserer modernen, neuen Arbeitswelt wenig Sinn, oder?
Also, das ist eine schwierige Frage. Also zum einen sieht man an einigen skandinavischen Ländern, dass Arbeit nicht immer bedeutet viel Arbeit. Ja, also Arbeit, ich habe mal neulich wurde ich gefragt bei einer Veranstaltung der Europäischen Kommission und da wurde die Frage aufgeworfen, was ist Arbeit? Und da habe ich gesagt, Arbeit ist das fokussierte Abarbeiten einer Aufgabe, die von einem Vertragspartner, nämlich dem Arbeitgeber, gegeben wurde. Fokussiert. Ja, dafür habe ich viel Kritik bekommen und mir wurde dann erklärt, dass die Europäische Kommission an einer Richtlinie arbeite, wonach Multitasking, also wenn ich so fünf Nebendinge noch nebenher mache während der Arbeit, als Arbeit anerkannt wird, da habe ich eine andere Auffassung, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Nur, also wir werden uns mit der Frage beschäftigen, nicht nur, was machen wir, wenn weniger Menschen da sind, die arbeiten, sondern wir haben ja auch Menschen, die eine ganz andere Vorstellung davon haben, was Arbeit für sie persönlich bedeutet, wie viel sie da Energie reinsetzen wollen. Im Figaro im vorletzten Wochenende war ein Riesenartikel über Silent Terminations. Also die Frage, dass ich praktisch innerlich kündige, Job nach Vorschrift mache und mich auf mein Privatleben konzentriere. Da werden wir Arbeit also es wird wie immer sein, wir werden Arbeit mit Sinn erfüllen müssen. Mit Freude, mit Spaß, mit einer guten Atmosphäre. Ich glaube, eine Vereinzelung der Arbeit, dass jeder nur noch in seinem Zimmer sitzt und da irgendwie glaubt, dass er dann glücklich wird, da glaube ich überhaupt nicht dran. Arbeit hat auch viel mit anderen Menschen, mit Begegnung zu tun, mit Austausch, mit Kollegen. Wenn Sie mal gucken, wie die meisten Hochzeiten Deutschlands zustande kommen, dann sind die ohne die Arbeitswelt gar nicht denkbar. Ja? Und die Menschen treffen sich auf Arbeit, wie man früher gesagt hat. Und wenn sie sich nicht von der Schule kennen. Und also gehört zu den altmodischen Menschen, die natürlich noch nicht verstanden haben, dass es dafür heute virtuelle Lösungen gibt. Aber das hat, also die Sinnerfüllung von Arbeit wird eine Hauptaufgabe des HR-Managements werden. Aber da sind, glaube ich, Riesenbetätigungsfelder. Und ich meine, schau mal, wie wir jetzt gerade hier zu dritt zusammen sitzen, ja. Sie haben Spaß an Ihrer Arbeit, sonst würden Sie die nicht machen. Ich glaube, wir strahlen ja auch so eine gewisse Fröhlichkeit dabei ab, weil sonst mir macht Spaß, über meine Arbeit zu berichten, Ihnen genauso. Und das ist doch genau das, worum es geht. Und ich war mal bei einer Kanzlei und da wurde mal über die Frage der Profitabilität diskutiert, ja. Und dann hat der damalige Managing Partner, auch ein Arbeitsrechtler, hat gesagt, also das ist ganz einfach, bei einer Kanzlei zu ermitteln, was Profitabilität ist, nicht? Das ist Anzahl von Stunden mal Stundensatz mal Spaß. Mal Spaß. Und Profitabilität ist im Wesentlichen dadurch getrieben, dass ich das, was ich mache, wenn ich das mit Spaß mache, mache ich es besser, konzentrierter, schneller, ja, menschenfreundlicher und so weiter. Und ich glaube, dass diese Frage, wie können wir, und zwar nicht im Sinne einer blödeligen Spaßkultur, aber im Sinne von sinnstiftender Arbeit, ja, von der ich abends auch gerne erzähle, ja, das ist einfach eine Aufgabe. Das war das aber schon immer. Also, das ist ja keine wirkliche Neuerung.
Was bedeutet das, wenn du so ein bisschen vorausschaust, eigentlich für deine zukünftige Tätigkeit und für das insbesondere kollektive Arbeitsrecht? Kommen sozusagen deine Verhandlungspartner, ich sage jetzt mal Stichwort Gewerkschaften, über diese Gemeinsamkeiten, hole ich die eigentlich eher in so eine quasi Arbeitgeberstellung? Also nehme ich sie viel mehr, zwar nicht geldmäßig, aber über diese wir wollen gemeinsam ein bestimmtes Ziel erreichen. Diese Gemeinsamkeit, den hast du jetzt ja betont, diesen Faktor der Gemeinsamkeit. Hole ich die nicht darüber sozusagen viel mehr, sag ich mal, in die Position des Unternehmens mit rein? Und du hast ja angesprochen, diese Frage, wir sind relativ konsensual aufgestellt in Deutschland, was diese ganze Auseinandersetzung anbelangt. Und du hast gesagt, das wird auch hoffentlich so bleiben. Ist das ein Grund, warum es vielleicht so bleibt?
Also, da muss ich jetzt richtig widersprechen. Und zwar jetzt schon fast mit den Worten, wenn jetzt hier ein Gewerkschafter sitzen würde, ja. Also, die Idee, dass die Arbeitnehmervertretung, in welchem Sinn auch immer, das Lied des Arbeitgebers singt, das ist weltfremd, weil das ist einfach ein Unterschied zwischen Arbeit und Kapital. Und es ist auch ein Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit, wenn man mal einen Blick nach vorne wirft. Und niemand stellt Konsensualität dadurch her, dass man den anderen weichwäscht, sondern Konsensualität entsteht dadurch, die Bereitschaft, aufeinander am Ende zuzugehen und eine Lösung zu finden. Es gibt einen Aspekt, der Ihnen da recht gibt. Das ist ganz interessant im Bereich der Kommunikation in sozialen Medien, weil wenn Sie in den sozialen Medien über Streit kommunizieren, verlieren Sie die Masse der Wahrnehmenden. Also niemand, das ganz klassische Beispiel, schauen Sie mal in politischen Parteien, wenn die streiten, wie stark das auf die Meinungsumfragen mittlerweile abstrahlt. Ja, das ist also richtiger Verfall, hat man ja in den letzten Jahren beobachten können. Und deswegen, also in den sozialen Medien ist das Darstellen, dass man etwas gemeinsam gelöst hat, ein enorm wichtiger Faktor, höre ich von Kommunikationsprofis. Ich will aber noch mal einen Schritt weitergehen. Und das mit drei so kleinen Säulen mal anschauen. Das erste ist, ja, es stimmt, dass die Sozialpartnerschaft, die wir bislang in Deutschland hatten, an eine gewisse Grenze gekommen ist. Das ist auch ein generationelles Thema. Und es ist auch ein Thema, das alle großen Organisationen haben, Kirchen und so weiter, dass die mitgliedschaftlich strukturierte Interessenvertretung einfach in dem modernen Leben, wo Menschen nicht mehr so gerne sich in Vereinen binden, ja, in größere Schwierigkeiten hat. Noch dazu kommt natürlich, dass in unserem Sozialstaat mittlerweile es kaum mehr möglich ist, angemessene Forderungen zu stellen als Arbeitnehmervertretung und Gewerkschaft, weil von der Politik immer gleich alles erfüllt wird. Ja, Mindestlohn und so weiter. Das ist schwerer geworden. Das Zweite ist, wir haben eine Mobilisierung, die heute viel stärker an so globalen Themen hängt. Nehmen Sie die Friday for Future Bewegung, nehmen Sie die ganzen Themen rund um Global Warming, wo man sagt, es bewegt die Menschen so stark, dass sie sich dafür auch auf die Straße gehen und viel leichter mobilisieren. Es gibt also andere Interessengruppen, die es leichter haben zu mobilisieren und die dann auch, wenn es mal um Konflikte mit Unternehmen geht, plötzlich eine ganz andere Wirkmächtigkeit haben, als es vielleicht eine Gewerkschaft haben kann. Ja. Und das wird Umdenken bringen, auch bei der Frage, wie Arbeitnehmervertretung läuft. Und das Dritte ist, dass wir in der Krisenzeit, und das ist eigentlich jetzt mein wichtigster Punkt, vielleicht erkennen, dass es doch gut ist, eingespielte Lösungsmechanismen zu haben, zum Beispiel den Tarifvertrag, und jetzt nicht Experimente zu machen mit anderen Versuchen, irgendwie Interessengruppen, sondern wenn es um die harten Krisenbewältigung geht, werden wir noch dankbar sein darüber, dass wir mit Betriebsräten und Gewerkschaften Lösungen finden, und zwar in eingeübter Art und Weise mit Moderatoren, Mediation, Einigungsstellen, wie das alles immer heißt. Aber das ist extrem eingeübt. Und das ist eigentlich das Credo, das ich jetzt derzeit habe, ist, keine Experimente jetzt zu machen, sondern zu sagen, jetzt nehmen wir das, was wir haben, und lösen es mit den Methoden, die wir eingeübt haben, weil das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann jetzt damit schnell und erfolgreich sind, einfach am größten ist.
Aber du hast es ja gerade ganz gut angesprochen, sozusagen. Es gibt ja neben dem Thema Arbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht ja noch viele andere Themen, die auch zwischenzeitlich sehr hart in den Unternehmen ausschlagen. Also Stichwort ESG. Da habe ich ja nicht nur Social, sondern ich habe ja Environmental, Governmental Themen. Und die kommen ja viel weiter in den Vordergrund. Du hast jetzt gesagt, die auch die Menschen viel mehr bewegen. Führt das nicht auch du hast ja auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen, zu einem gewissen Bedeutungsverlust dieser Gewerkschaften, die ja bisher ganz klar dieses Thema Arbeit, was für viele im Vordergrund stand, bedient haben. Jetzt aber, dass eher in den Hintergrund tritt, weil wir noch zwei, drei andere Themen haben, die zumindest von den Generationen, die jetzt in das, ich sage mal, arbeitsfähige Alter kommen, viel mehr gewichtet werden. Die sagen, wir wollen viel mehr darauf uns fokussieren. Arbeit ist schön und nett, aber ich habe daneben noch andere Themen, die ich hier auch einbringen will und wo dann auch die Auseinandersetzung viel härter geführt wird. Also sowohl in sozialen Medien, auf die es ja zwischenzeitlich sehr wesentlich ankommt, andere kleben sich auf der Straße fest und so weiter. Also das ist ja eine Form der Auseinandersetzung, die schon, jetzt sagen wir mal, nicht gerade sehr konsensual ist.
Ja, ich gehöre jetzt zu der Sorte Menschen, die sich auch nicht vor den Toren von Mutlangen haben wegtragen lassen. Also deswegen beeindruckt mich das jetzt nicht so, wenn Menschen Bilder kaputt machen, um sich daran festzukleben davor. Aber also auf die Frage, ich sehe darin eine Riesenchance für die Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit, weil erstens sitzen unsere Arbeitnehmervertreter bei uns in den Aufsichtsräten in den großen Unternehmen und haben damit eine unternehmerische Mitverantwortung, die aus meiner Sicht schon längst wahrgenommen wird, weil das Thema ESG in den Aufsichtsräten heute schon hochintensiv diskutiert wird und die Arbeitnehmervertreter sich dabei auch einbringen, kann ich auch positiv sagen. Das Zweite ist, wenn Sie mal gucken, was die Betriebsverfassung im Kleinen, ja, jetzt gerade in den letzten Monaten angeschoben hat und auch jetzt weiter anschieben wird, dann ist es genau die Erweiterung der Beratungsrechte des Wirtschaftsausschusses im Bereich von ESG. Wir haben zum einen, haben wir die heute schon im Gesetz, die müssen nur genutzt werden. Und wir werden mit dem Thema, das ist zwar vielleicht ein Seitenthema für Sie, aber Lieferkettengesetz Nummer 2 wird ja kommen. Und da werden wir möglicherweise auch erweiterte Konsultationsrechte nochmal der Betriebsräte bekommen. Und die werden die auch ausüben. Und das ist auch nichts, wo wir jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssen, denn ein sehr erfolgreiches Land, über das wir teilweise noch nicht verstanden haben, wie erfolgreich das Land derzeit geführt wird, das ist Frankreich, was die Industriepolitik in Frankreich anlangt und auch die Art und Weise, wie dort nämlich auch sozialer Konsens in einer ganz schwierigen Situation gewahrt wird, viel schwieriger als bei uns, ja, nicht nur die Gelbwesten, sondern auch die anderen Radikalen dort. Und da gelingt es dem Herrn Macron auch im Bereich des Arbeitsrechts. Hat er schon vor einem Jahr die Konsultationsrechte der Betriebsräte im Bereich von ESG erweitert. Das ist dort heute ganz normales Tagesgeschäft für die Arbeitsrechtler. Und das ist bei uns, wird es jetzt auch kommen. Also nein, also das ESG-Thema geht an der Mitbestimmung überhaupt nicht vorbei.
Burkhard, wir haben jetzt viel über Wandel und rapide sich verändernde Rahmenbedingungen gesprochen. Schauen wir nochmal auf den Arbeitsrechtler der Zukunft neben juristischer Expertise. Was muss der können?
Ja gut, also der muss Arbeitsrecht können. Ja, also es wäre immer schön, wenn derjenige, der von Arbeitsrecht redet, irgendwie auch ein Grundverständnis davon hat. Vielleicht sogar einigermaßen gut entwickeltes. Aber wir haben ja eine ganz andere Rolle in dem Bereich, den ich mache, weil wir ja im kollektiven Arbeitsrecht Teil eines Lösungsmechanismus sind, ne, soziale Konflikte irgendwie in Lösung zu bringen. Nicht in Konflikt zu bringen, sondern in Lösung zu bringen. Das ist die Aufgabe eines kollektiven Arbeitsrechtlers. Und ich würde mal sagen, der muss das können, was auch HR-Manager zunehmend können müssen, Ich wurde neulich auf einer Veranstaltung gefragt, was ein HR-Manager künftig können muss. Und das beantwortet indirekt auch Ihre Frage. Da ich gesagt, vor 15 Jahren, als ich jüngerer Anwalt war, da waren das viele davon Juristen. Sie sehen im Bereich von HR praktisch kaum mehr Juristen. Dann haben Sie eine Zeit gehabt, da waren ganz viele Leute, die haben auch sinnigerweise, und auch das ist auch überzeugend, zum Beispiel hat einen Psychologie-Hintergrund gehabt. Ja? Erleben wir sehr viel im HR-Bereich. Wir haben auch viele Leute mit einem stark mathematischen Hintergrund, weil das Thema IT und HR, IT und Auswertung von Daten weltweit auch eine riesengroße Rolle spielt. Aber der Personaler der Zukunft und damit vielleicht auch der Arbeitsrechtler im kollektiven Arbeitsrecht der Zukunft wird ein Kommunikator sein. Derjenige, der als erstes versteht, wie man Mitarbeiter über die sämtliche Kommunikationswege einschließlich der sozialen Medien anspricht und führt und überzeugt, der ist auch derjenige, der ganz anders über die Frage nachdenkt, wie gestalte ich Arbeitsbeziehungen und was hat es dann mit dem Arbeitsrecht dann auch noch in der Umsetzung zu tun. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte neulich eine Diskussion über die Frage von der Kappung von Überstunden, dass man sagt, ab einem bestimmten Moment wird es nicht mehr bezahlt. Ja? Und da kommen dann die Juristen, die haben da eine Meinung dazu, dann haben die Personaler eine Meinung dazu. Und dann kam noch eine höhere Ebene, die sich das aus einer politischen Warte angeschaut hat und gesagt hat, aber ich will gar nicht, dass in meinem Unternehmen Menschen so viel arbeiten. Das ist gar nicht das Bild, das ich vermitteln will. Das ist gar nicht die Art, wie wir über Arbeit und Menschsein bei uns im Unternehmen kommunizieren. Ich interessiere mich gar nicht für die Kappungsgrenze, weil ich will Mechaniken haben, dass es gar nicht dorthin kommt. Und plötzlich ist die ganze Diskussion anders. Und das hat mir gezeigt, dass es künftig bei der Frage, was ist arbeitsrechtlich richtig oder was ist personalpolitisch richtig, im Wesentlichen darauf ankommt, ist es konsistent mit der Art, wie wir auf allen Kanälen der Kommunikation über uns als Unternehmen, die Kultur in unserem Unternehmen und den Umgang mit Menschen kommunizieren wollen. Ja? Und wer das beherrscht, der wird ein guter Personaler sein, sehr guter Personaler sogar, gesuchter Personaler, und wer das versteht, wird auch bei der Entscheidung arbeitsrechtlicher Fragen zu intelligenten Lösungen kommen, intelligenteren Lösungen kommen. Ja.
Als abschließende Frage vielleicht zurück zur Restrukturierung. Sind das auch die Voraussetzungen, um sozusagen eine gute Restrukturierung hinzubekommen, oder gibt es da noch etwas, was on top kommen muss?
Ja, ich glaube, das wirklich Schwierige im Bereich der Restrukturierung, arbeitsrechtlichen Restrukturierung, ist zu erkennen, wann es gar nicht mehr anders geht, als über das Wort Restrukturierung zu sprechen, also es nicht irgendwie so zu verwenden, weil es toll klingt und man ja angeben will damit, sondern man sagt, das ist jetzt ein Fall, der ist nicht mehr anders lösbar als durch wirkliche Restrukturierung, und das können wir den Mitarbeitern auch erklären. Ja, also, aber das ist so, wie wenn Sie im Krankenhaus sind und Sie kommen da rein und gehen in die Ambulanz und fühlen sich nicht so gesund, ja, da schickt Sie auch nicht gleich jemand zum Chirurg. Sondern da werden sie erstmal untersucht. Wenn sie Pech haben, müssen sie mal eine Nacht da bleiben, müssen sie auch eine Woche da bleiben, und da werden endlose Tests an ihnen durchgeführt. Die internistische Abteilung, ja, leitet sie zu ihren Fachärzten und so weiter und so fort. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal jemand und sagt, hier müssen wir operieren. Ja, und dann kommt der Chirurg.
Dann kommt die Wahrheit ans Licht.
Das sind wir dann.
Burkhard, vielen Dank.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wir sagen vielen Dank, Burkhard, für die spannenden Einblicke und das Gespräch. Und ja, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen guten Start in den Herbst. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.